Also, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo sie in der Ferien waren. Und dann ist eine Kollegin zu mir heimgekommen und dann haben wir irgendwie Spaghetti gekocht. Und dann haben wir vergessen, Reibkäse zu kaufen. Und dann habe ich von früheren Stunden genommen und dann hat meine Kollegin die Packung genommen und wirklich sehr, sehr grosszügig da über ihre Pasta Reibkäse verteilt. Dann ist mir wirklich so wie das Herz stehen geblieben. Ich dachte, nein, bitte nimm nicht so viel und so. Das ist nicht mein. Und sie so, ja, also was nicht deine? Also, du wohnst hier? Und ich so, nein, das ist nicht meine und so. Und das hat mich so irgendwie, es hat so viel ausgelöst, geht halt mega tief, dass man immer so das Gefühl hat, ja, man muss gehen, wenn man irgendwie etwas Falsches macht oder vielleicht nicht mehr gebraucht wird oder irgendetwas, ja.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen
und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden,
ihre Perspektiven und Erfahrungen
und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Wir freuen uns ja sowieso fest auf den Frühling und ganz am Anfang vom Frühling. Da gehen wir wieder live ins Kauf, Leute, mit unserem Podcast mit
Leandra Fluri, FC Rapperswil-Jonas-Spielerin und nominiert wurde für den Prix Courage 24. Die Melanie Winneger, Schauspielerin, Moderatorin, Allrounderin. Mit Lea Spierig, die künstlerische Leiterin vom Casino-Theater Winterthur ist. Und wir haben sogar noch vierte Gästin, Julia Steiner, Slam-Poetin, Kabarettistin, Stand-up-Comedian.
Und wir reden mit ihnen über das, was sie bewegt und inspiriert. Und ich kann euch noch etwas verraten, das ist ein kleines Geheimnis. Aber wir werden sogar noch Musik haben. Wir haben noch Überraschungsgästin. Kommt alle vorbei. Wir freuen uns auch fest auf euch. Hoi Mara.
Hoi Sarah.
Wir sehen uns das erste Mal, seit du zurück bist von der Ferien und du hast mir und Telefon gesagt, wir haben miteinander Kommunikation, wo immer wieder unterbrochen wird, ob das von Lohnarbeit, unbezahlter Care-Arbeit oder einfach sonst vom Leben ist. Und dann gibt es ganz häufig die Situation, dass ich oder du sagst, ich muss dir dann das noch erzählen. Es ist mir etwas passiert. Oder ich habe einen Gedanken. Oder ich habe eine Idee. Und manchmal tun wir uns dann irgendwie kurz schreiben. Und manchmal bleibt es aber dann wie noch immer hängen. Und dann habe ich heute gedacht, das muss man noch erzählen. Nämlich, dass es einen Vorfall gegeben hat, der zuerst sehr schwierig war auf der Heimreise, gell? Wo du mit deiner Tochter heimgereist bist. Und nachher aber irgendwie auch noch gut. Magst du erzählen? Ja. So, dass jetzt alle da, die auch noch zuhören, auch noch ein bisschen zuhören können.
Ja. Ich kann ja immer erzählen. Ja, und es ist spannend, was du sagst, oder die Unterbrechungen. Und mich erinnert ja dann immer meine Tochter wieder daran, was passiert ist, weil sie vergisst gar nichts. Mhm. Und sie wiederholt ja auch immer Sachen. Sie hat ja autistische Züge. Und darum kommt mir das auch immer wieder in den Sinn, weil sonst hätte ich es vielleicht schon längst vergessen. Aber es ist auch ihr geblieben. Und wir haben dank einer Stiftung haben wir können im Tirol Ferien machen. Und wir haben das mit dem Zug gemacht, hin und zurück. Und auf der Rückreise hat es dann jetzt nicht eine mega außergewöhnliche Situation für uns, aber einfach in dem Moment eine belastende Situation gegeben, weil wir eine Person gestört haben durch das Verhalten von meiner Tochter. Also wir sind gereist in dem Zugabteil. Und relativ schnell hat die Person halt dann laut sich beschwert über das Verhalten von meiner Tochter. Und ich kann irgendwie, oder manchmal kann man das ja wie wegstecken und einfach drüber hinweglosen und denkt so, ja gut. Aber ich habe es einfach das mal nicht können und habe dann die Person konfrontiert und habe gesagt, dass es überhaupt nicht geht und dass das jetzt auch den Meltdown verstärkt und so. Und die Person hat nicht aufgehört. Und irgendwann bin ich dann noch aus dieser Diskussion raus und bin mit meiner Tochter in so einem Zwischenabteil und habe mich dann darauf konzentriert,
also, Zeit zu regulieren. Also darf ich kurz zwischenfragen, die hat wie geschumpfen, oder?
Ja, also das erleben wir ja viel, oder? Also, ich habe noch das Zeltli mal zur Info. Und das gehört mir ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen verkältet. Es ist ja so ein tiefer Winter. Genau, ja, das erleben wir noch viel, oder? Dass wir uns aufgrund vom Verhalten von ihrer ja, Massregeln. Also die Person hat irgendwie gesagt, ich weiss es nicht mehr genau, irgendwie sind ruhig, also es geht überhaupt nicht, schlecht erzogenes Kind, was soll das überhaupt? Und einfach sehr aggressiv auch. Und dann bin ich mit ihr in ein Zwischenabteil und sie hat sich beruhigt und dann sind wir ausgestiegen. Und ich habe dann natürlich auch so eigene Prozesse in mir drin, wo ich dachte, oh, bin ich jetzt zu klar gewesen zu dieser Person, habe mich jetzt zu fest gewehrt, oder? Dann hinterfragt man sich ja dann auch mal, denkt so, ui, vielleicht bin ich auch wirklich zu aggressiv gewesen. Ja, auf jeden Fall sind wir dann ausgestiegen und dann am Bahnhof ist dann die Person auch ausgestiegen und ist dann vor mich angestanden und dann dachte ich, oh, jetzt wird es ganz schwierig. Und die Person hat dann mit Tränen sich entschuldigt.
Oh wow.
Und irgendwie in dieser halben Stunde oder so ist etwas passiert dort von irgendwie Erkenntnis und hat dann gesagt, ja, eben, dass es ihre mega leid und dass sie überhaupt keine Ahnung ja hätte, was das heisse, oder? Und dann habe ich wirklich, und ich habe dann, normalerweise sage ich dann immer so, ja, machen Sie sich jetzt nicht so Gedanken. Und ich habe wirklich gesagt, ja, stimmt. Sie haben im Fall eigentlich wirklich keine Ahnung, was das jetzt gerade heisst. Und ich habe in dem Moment auch meine Emotionen nicht mehr können so handeln wie sonst. Und ich musste auch mega brüllen. Und ich wollte einfach meine Tochter auch schützen vor dieser Person. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es zu einer Entschuldigung kommt. Und dann habe ich auch so nachher wie gedacht, so, okay, eigentlich finde ich nicht, dass es immer meine Aufgabe ist, alle aufzuklären oder so, oder auf jede einzelne Situation so einzugehen. Und gleichzeitig bin ich nachher wie erleichtert gewesen, weil ich bin ja mega fest in meine Selbstkritik und habe dann mich hinterfragt, ob ich jetzt wieder zu fest einfach jemandem sage, hey, das ist nicht korrekt, wie du dich verhaltest. Und habe dann wie gemerkt, nein, ich glaube, das ist wirklich wichtig gewesen. Auch wahrscheinlich wird die Person es nie mehr machen. Mhm. Und auch für meine Tochter war es eine wichtige Situation gewesen. Im Nachhinein haben wir noch viel darüber geredet, oder? Also zu merken, sie darf auch anstehen und sagen Stopp. Und also ich habe auch gesagt, dass wir den Sicherheitsdienst holen, wenn sie nicht aufhört, uns zu beschimpfen und so. Also auch so wie meine Tochter ihr zeigen, dass man sich wehren darf. So. Genau, ja. Und dann habe ich eben gesagt, ich muss dir das erzählen, weil dann auch so über die Festtage bei mir nochmal wie und auch so die Planung vom 26. habe ich einfach gemerkt, ich will noch wieder stärker in das freiwillige Engagement und in die aufklärende Arbeit gehen, auch wenn es immer eine mega Gratwanderung ist, von was kann ich mir finanziell unbezahlter oder schlecht bezahlter Arbeit leisten, wie viele Ressourcen habe ich selber und so weiter. Und ja, das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen meine Endzwischenjahres-Gedankenerlebnisse gewesen.
Danke fürs Teilen. Ich habe, wo du mir das gesagt hast, jetzt gerade mit dem Entschuldigen, dann löst das bei mir eine körperliche Reaktion aus. Und das zeigt, und ich begegne dieser körperlichen, wo eine Reaktion, die verbunden ist mit ganz viel Emotion, immer wieder. Und ich glaube, Menschen, die nicht mit dem konfrontiert sind, im öffentlichen Raum unterwegs sind und müssen mit Anfeindungen rechnen, die können sich das gar nicht vorstellen. Und darum möchte ich das kurz ein bisschen versuchen, sichtbar zu machen. Das ist eine Spannung, die man spürt in sich inne. Das ist ein unglaublicher Schmerz. Man möchte das Kind schützen. Man merkt aber auch, man muss sich schützen. Man selber ist auch verletzbar. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann jemand wie wieder zurückkommt, wo man schon so ein Erlebnis hat, dann geht ja das ganze System oder unter Hochspannung. Und dann der Moment von der Erleichterung. Und ich begegne dem Moment immer mal wieder, wo ich dann manchmal denke, er ist eigentlich sinnbildlich für die grossen Missstände, die wir haben, dass unsere Gesellschaft eben das Gegenteil ist von inklusiv. Ich hatte das letzte Mal, wo ich meinen Sohn, das ist neu, es ist eine Entwicklung, etwas, was neu ist, er geht gerne in ein Restaurant. Mhm. Und er isst ähnlich wie ein zweijähriges Kind, das heisst, er braucht einen Latz, er versucht, tut dann auch gerne das Besteck nicht benutzen und nimmt die Hände, also das heisst, das ist auffällig, das Essen. Und dann ist er auch lauter und bewegt sich anders. Also das heisst, es gibt ganz viel, was man sehen kann, wo man sich nicht so gewöhnt ist. Und es gibt ein Restaurant, ich tue das da gerne erwähnen, es ist im Bruderhaus oben, gibt auch noch Tierchen zum Schauen. Seit dort die neuen Pächter drauf sind, gehen wir dort einmal an, weil sie sind unglaublich nett. Und es ist das einzige Restaurant, wo ich spüre, es ist richtig gut, um dort zu sein. Und ich komme auch an einen Platz über, der schön im Ecken ist. Und es ist einfach jedes Mal gut. Und dann bin ich das Mal jetzt auch wieder rausgelaufen. Und ich bin einfach so dankbar gewesen und so glücklich. Und ich habe auch das körperlich gespürt. Und dann denke ich so, also Entschuldigung, eigentlich sollte das ja normal sein, oder? Also ich zahle ja für etwas auch. Und das zeigt auf. Und ich finde es mega schön, du hast mir das noch nicht gesagt, eben, dass du sagst, du möchtest auch noch mehr eben so das verstärken und noch mehr irgendwie die Sichtbarkeit oder in die Arbeit gehen. Und für mich ist das ja auch schon ganz lang immer wieder. Und seit ich alleinerziehend bin und dann einmal finanziell viel mehr muss irgendwie schauen, ich so in der Verantwortung bin, ja, was kann ich mir leisten an unbezahlter Arbeit, was kann ich nicht machen. Und gleichzeitig merke ich, ohne das, es gibt mir eine extreme Sinnhaftigkeit, die ja wahrscheinlich auch.
Ja, es ist auch natürlich eine Bewältigungsstrategie, oder? Also genau. Auch das, und das natürlich dann auch gegen rauszutragen und zu merken, man ist nicht allein oder man kann wenigstens irgendwie noch strukturell im besten Fall etwas vielleicht aufzeigen.
Und wenn, wenn mir dann eine Lehrperson schreibt, hey, ich habe jetzt zum Beispiel ein Kind mit ASS in der Klasse und dank deiner Arbeit habe ich irgendwie mehr einen Zugang zu dem. Also ich kann mir mehr vorstellen, was bedeutet das? Dann ist es ja einfach auch, dass vielleicht andere Eltern nicht mehr müssen die Erfahrungen machen, die ich vielleicht gemacht habe vor irgendwie 14, 15 Jahren. Und das hat etwas extrem Sinnstiftendes, wo ich dann denke immer wieder, ja, es ist auch so wertvoll, oder? Und wir haben heute eine Gästin bei uns, die auch aus der eigenen Geschichte raus, so wie Mara und ich, sich einsetzt, eine Stimme ist, ein Thema sichtbar macht. Herzlich willkommen, Serena.
Hallo, Serena.
Danke vielmals für die Einladung.
So schön bist du da.
Wir haben jetzt lange eingeleitet, also weil wir uns auch lange nicht gesehen haben und aber auch, weil es ein mega grosses Thema ist, oder? So die eigene Betroffenheit, irgendwie die Erlebnisse, die man macht, irgendwie und dann auch wieder irgendwie so in Gedanken rein, was mache ich jetzt mit dem? So, was, wenn du das so hörst, wir haben dich ja eben unter anderem auch eingeladen, weil du auch viel freiwilliges Engagement machst im Bereich von Care-Leaver, Care-Leaving. Kennst du das auch, oder so ein Erlebnis hast?
Ja, absolut. Und ich habe das mega spannend gefunden. Also sind mir so eingeleuchtet, wo ihr beide erzählt habt und gesagt habt, wie ihr das körperlich merkt. Das ist bei mir genauso. Und ich glaube, das ist bei jeder Person so, die selber von einem Thema betroffen ist, dass man das körperlich spürt, dass das etwas mit einem macht. Und dass man das teilweise auch schlecht kann trennen kann, wenn man eben selber von etwas betroffen ist. Also es ist nicht einfach so, als würde man über etwas reden, sondern man ist halt selber involviert.
Ich habe jetzt gesagt, sein Thema ist Care-Leaver. Ich tue dich kurz vorstellen. So haben wir das auch abgemacht, weil du wirst nämlich dann selber auch ganz viel zu dir und deiner Geschichte und auch deiner Arbeit jetzt und deiner Einschätzung erzählen. Du bist selber Care-Leaver. Ich erkläre nachher gerade noch den Begriff. Ich hoffe, du kannst mir dort noch helfen. du hast eben in Italien, da werden wir dann auch drauf kommen, Matura gemacht. Und du hast einen akademischen Weg eingeschlagen. Du hast ein Studium, wo du uns sicher nachher auch noch ein bisschen erzählst. Ich tue es jetzt gleich auch gerade schon sagen, Literatur hast du studiert und Physik, Philosophie und machst jetzt auch den Master auf Philosophie. Und ein Thema, das dich auch sehr umtreibt, ist eben Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit, Bildungssystem, eben auch für Care-Leaver oder allgemein für Menschen, die jetzt nicht aus den privilegierten Situationen kommen.
Ja, genau.
Ist das, willst du da schon gerade mal einhängen?
Ja, ich probiere es mal. genau, also das ist das super. Also danke vielmals für die Vorstellung, das passt perfekt. Eben vielleicht einfach noch kurz, eben, ich sage es noch etwas zu CareLeaverInnen allgemein. Also eben CareLeaverInnen sind einfach jugendliche Kinder, die also quasi in einem Heim oder in einer Pflegefamilie aufgewachsen sind. Also nicht bei ihrer Ursprungsfamilie. Also wir sind also Leute, die so aufwachsen, sind strukturell einfach auf mega vielen Ebenen benachteiligt. Eben das, was du angesprochen hast, ist mit der Bildung. Also in der Schweiz gibt es nicht irgendwie Statistiken über den Bildungserfolg von CareLeaverInnen. Also es gibt eben lustigerweise nicht mal eine Statistik, wie viele Kinder und Jugendliche überhaupt außerfamiliär platziert sind. Mhm.
Also es wird gar nichts von dem erfasst, verstehe ich das richtig?
Also man weiss, wie viele Kühe wir in der Schweiz haben, aber wir wissen nicht, wie viele Kinder außerfamiliär platziert sind. Genau.
Wow.
Und ich sage immer, man kann auch nicht über ein Problem reden, das man nicht kennt. Oder? Also es sagt auch etwas darüber aus, wie wichtig das etwas ist oder eben nicht wichtig. Entsprechend, eben, wenn wir nicht mal Statistiken haben, wie viel wir eigentlich sind, weiss man auch nichts über den Bildungserfolg. Aber man weiss halt aus anderen Ländern, aus Studien von anderen Ländern, dass teilweise, also es wird so auf 1-5% geschätzt, also es ist extrem tief.
Mhm.
Und eben, ich glaube, da bin ich oft in einer Position gewesen, auch dann als CareLeaverin an einer Uni, wo ich eben auch so Erfahrungen gemacht habe, wo ich einfach gedacht habe, aber also die Kritik, die man bekommt oder die Rückmeldungen, das tut mega weh, es macht etwas mit einem. Und dann will man sich wehren und eben, wie du gesagt hast, Mara, und nachher kritisiert man sich aber irgendwie selber, oder? Ja.
Vielleicht noch mal schnell, noch ganz kurz, bevor wir da reingehen, noch mal eben beim Begriff CareLeaver, du hast es mega gut auch erklärt. Und was ich am Anfang auch immer wieder reingetappt bin, ist, dass ich gemeint habe, CareLeaver, das geht dann wie um die Zeit im Heim. Aber das ist eigentlich gar nicht wirklich der Punkt und über das werden wir heute auch nicht so wirklich reden, sondern es geht viel mehr um den Punkt vom Übergang, also das volljährig werden, also mit 18 in der Schweiz und nachher die Unterstützung, die wegfällt und dass dann eben dort mega viele Hürden gibt für CareLeaver, also für die Jugendlichen oder die sehr jungen Menschen, die dann die Institution oder die Pflegefamilie müssen verlassen und zum Teil eben auch mit Schulden oder mit höheren Rechnungen konfrontiert sind, wo vieles von dem Übergang nicht geregelt ist, wo Eltern zum Beispiel die Heime häufig noch mitgeben, irgendwelche Ratschläge eben, wie zahlt man die Rechnung, wie macht man Steuererklärung, wie ist das mit der Krankenkasse und so weiter. Und ich bin immer so ein bisschen reingetappt. Darum ist mir das noch wichtig, auch für unsere Hörerinnen, dass es eben nicht allgemein heisst, das ist Zeit im Heim, sondern es geht wirklich um den Übergang, oder?
Genau, also man kann wie auf zwei Arten antworten, also eben Care Leaving, also das heisst Leute, die aus einer Institution, aus einem Heim, aus einer Pflegefamilie austreten. Das wäre dann quasi eben so der Zeitpunkt mit 18, wo du jetzt gesagt hast, also viele Kantone tun CareLeaverInnen jetzt mittlerweile auch länger unterstützen, aber es ist alles sehr defizitorientiert und eben, also man muss Anträge stellen in einer bestimmten Zeit, da muss sich jemand für einen einsetzen, aber grundsätzlich ist es so, dass eigentlich die Unterstützung mit 18 endet dann müssen CareLeaverInnen quasi auf eigenen Beinen stehen, oder? Also ohne finanziellen und vor allem auch emotionalen Support. Das heisst, man ist dann vielleicht irgendwie in der Lehre, muss eine Wohnung suchen, müsste irgendwie eine Mietkaution zahlen. Also das heisst, mit dem Lehrlingslohn muss man dann irgendwie noch sparen.
Und das ist ja eigentlich unmöglich.
Genau, ja.
Oder? Also ich meine, wie willst du mit 500 bis 700 Franken, wie willst du eine Mietkaution zahlen? Das geht ja gar nicht. Und vorher hast du ja gar keine Möglichkeit gehabt, zum Sparen.
Absolut. Und eben dann Möbel. Aber eben die Situation, was muss man auch sagen, es ist in allen Kantonen irgendwie unterschiedlich. Wir haben kein nationales Kinder- und Jugendhilfegesetz. Das ist auch für unseren Verein, also ich bin in einem Verein aktiv, das ist auch extrem mühsam, weil sich da von Kanton zu Kanton Sachen ändern. Also es gibt wirklich Kantone, wo CareLeaverInnen länger unterstützen. Aber es gibt wirklich auch die mit 18 einfach auf eigenen Beinen stehen. Und eben, ich glaube, also kann man sich vielleicht vorstellen für Leute, die in einer Familie aufgewachsen sind, wie oft man vielleicht noch, wo man rausgezogen ist, noch etwas gefragt hat. Oder man muss eine Steuererklärung machen und weiss gar nicht, wie das geht. Oder welche Versicherungen man muss abschliessen. Oder jemand, der eine Bewerbung gegenliest. Und Caregiverinnen haben da meistens einfach niemand, der darauf zurückgreifen
kann. Also das heisst, so das selbstverständliche Netz. Und das Netz besteht ja oft aus Finanzierung, es besteht aus Wohnmöglichkeit oder so die Rückversicherung. Wenn es nicht geht in den Wegen, kannst du auch wieder zurückkommen, zum Beispiel, bis zu eben emotionalem Support und Begleitung oder auch Rat. Also es ist ja sehr ein vielschichtiges Netz mit ganz vielen Fäden, wo für viele völlig normal ist. Also das heisst, gerade jetzt für Menschen, die einen akademischen Weg oder gehen, die also sind oft oder wie klar oder einfach unterstützt daheim. Und ich habe es jetzt auch ein bisschen anders erlebt oder mit der Lehre, die ich gemacht habe und so weiter. Aber gleich so, dass wenn etwas wäre, oder, dann könnte man auf das Netz zugreifen. Und das hat mich schon auch sehr berührt, wo ich so darüber jetzt gelesen habe, jetzt in diesen so Tagen von der Vorbereitung, was das dann wirklich eben bedeutet, dass das gar nicht da ist. Und dann vor allem eben auch das, was du sagst, das defizitär Orientierte, dass ja eben dann null der Fokus auf Förderung ist.
Ja, also und eben, ich glaube, das hängt direkt zusammen, oder? Also wenn man natürlich früh auf einem Bein muss stehen, dann ist klar, dass jetzt irgendwie ein Gymi nicht der Weg ist und ein Studium. Also es sind auch Institutionen, wo wirklich Kinder und Jugendliche fördern, in die richtige Lehre zu gehen und nicht irgendwie ein Gymi zu machen, weil sie wissen, es gibt keine Finanzierung mehr. Also das ist, oder? Und auch, also eben vielleicht von meinem Werdegang, ich bin kurz vor 18 noch zu den Pflegeeltern gekommen, also irgendwie ein halbes Jahr, bevor ich 18 geworden bin. Und ich habe dort auch, also ich habe das 10. Schuljahr abgebrochen, bin in einem Burger King gearbeitet, einfach weil ich auf eigenen Beinen stehen wollte. Also ich habe gewusst, es ist nachher nie mehr für mich verantwortlich. Ich muss jetzt Verantwortung für mich haben, ich will meine eigene Wohnung. Und da hat es noch ganz anders ausgesehen. Ich habe nachher das Glück gehabt, dass meine Pflegeeltern quasi gesagt haben, ich darf länger bleiben.
Darf ich da ganz schnell drüber? Weil du sagst, du bist im Burger King schon. Also ja. Eigentlich ein total, also Eigenverantwortung übernommen, oder? Ja. Und dann hast du ja einen Lohn gehabt, ja. Aber der hat dir ja dann zuerst noch gar nicht genützt, oder?
Nein, also den habe ich sogar müssen abgeben. Genau, also das ist auch so etwas Typisches für Caregiverinnen. Also eben die Sozialbehörde quasi meine Platzierung zahlt. Aber wenn man dann halt anfängt zu arbeiten, dann muss man quasi Platzierung mitzahlen. Also das heisst, auch wenn man noch nicht 18 ist.
Kannst du das ein bisschen erklären für die das nicht wissen? Das war zum Beispiel für mich auch etwas Neues. Ja. Weil das zeigt für mich etwas, was auch Zara und ich im Bereich des Thema Behinderung oft erleben. Ist, so, man kann wie eigentlich so aus logischer Sicht alles richtig machen und wird aber immer noch mal dafür bestraft. Also dass trotzdem immer noch mal gegen eine Wand rennst. Also du hast gesagt, nein, ich will unabhängig sein, bist gearbeitet, hast Geld erwirtschaftet und nachher ist aber die Behörde gekommen und hat gesagt, nein, du musst das zahlen, weil du noch in dieser Pflegefamilie bist. Oder?
Ja. Ja, genau. Also ich musste dann einfach 80% von meinem Lohn abgeben, als Beitrag an die Pflegefamilie. Es setzt auch völlig falsche Anreize. Also man nimmt ja eigentlich den Leuten dann jegliche Motivation. Aber es ist leider wirklich gang und gäbe, dass das so funktioniert. Also respektive nicht funktioniert. Oder eben, wie soll man dann tatsächlich eine Mietkaution irgendwie können zahlen? Ja.
Und dann, sorry, ich habe dich eben unterbrochen, dann hättest du aber müssen gehen mit dem 18. Geburtstag. Und jetzt hast du gesagt, es sei aber gut gewesen, dass die Pflegefamilie, also das hast du für länger bleiben. Was ist denn das Gute daran?
Also ich habe einfach eine super Pflegefamilie gehabt. Ich habe mega Glück gehabt. Und die sind wirklich meine Familie geworden. Aber ich war vorher an einem ganz anderen Ort, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Das ist eigentlich wirklich so mit eben knapp vor 18 hat es dann irgendwie geklappt. Und sie haben dann, wo das mit dem Lohn von Burger King war, wo ich alles haben müssen abgeben, haben sie gesagt, nein, das kann es nicht sein. Und dann haben sie gesagt, wir tun jetzt für die letzten Monate auf das Geld verzichten, das sie von der Gemeinde bekommen. Sie melden mich als Mitbewohnerin an und das läuft nicht mehr über die Platzierung quasi. Also muss man sich auch vorstellen, wie absurd das System ist, oder? Also ja, dass sie quasi auf die Finanzierung verzichten von mir. Mhm. Ja, aber eben, was ich vorhin auch will sagen, was mir immer mega wichtig ist, oder, das ist dann wie so etwas, also wo ich halt bei Care-Lieberinnen mega wichtig finde, dass es ganz viele Dimensionen gibt. Also eben den finanziellen Rahmen habe ich dann gehabt, aber ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht, vor ich habe dieser Situation gar nicht richtig getraut. Oder? Ich bin die ganze Zeit so, ich habe gedacht, ja, vielleicht muss ich dann trotzdem gehen, vielleicht passiert etwas. Also ich mag mich noch an eine Szene erinnern, wo sie in der Ferien waren. Und dann ist eine Kollegin zu mir heim und dann haben wir irgendwie Spaghetti gekocht und dann haben wir vergessen, Reibkäse zu kaufen. Und dann habe ich von früheren Stunden genommen und dann hat meine Kollegin die Packung genommen und wirklich sehr, sehr grosszügig da über ihre Pasta Reibkäse verteilt. Und dann ist mir wirklich so wie das Herz stehen geblieben. Ich dachte, nein, bitte nimm nicht so viel und so. Das ist nicht mein. Und sie so, ja, also was nicht dein? Also, du wohnst ja. Und ich so, nein, das ist nicht mein und so. Und das hat mich so irgendwie, es hat so viel ausgelöst, weil ich mir immer damit gerechnet habe, ja, wenn ich irgendetwas mache oder so, dann muss ich gehen, ja, man mischt die ganze Zeit so auf Eggshells, sagt man. Mhm. Und eben wirklich zum Betonen, meine Pflegeeltern, also das sind die besten Pflegeeltern, die man sich vorstellen kann. Sie haben mir so viel Sicherheit gegeben. Aber es geht halt mega tief, dass man immer so das Gefühl hat, ja, man muss gehen, wenn man irgendwie etwas Falsches macht oder vielleicht nicht mehr gebraucht wird oder irgendetwas, ja.
Und das ist eine wahnsinnige Belastung, oder? Also das heisst, du bist eigentlich die ganze Zeit so alert und unter Spannung. Und das Gefühl, das ist ja auch, eben wenn die Gesellschaft in dem Sinn so den Rahmen macht, dann hast du das ja auch irgendwie internalisiert, oder, mit der Zeit. Und jetzt haben wir vorher gehört, so in der Mara, ihrer Vorstellung, eben irgendwie studiert. Und jetzt sind wir vorne gerade noch beim Burger King gewesen. Magst du uns mitnehmen?
Also es ist ein langer Weg. Also ich habe dann wie quasi im Callcenter geschafft, dann so ein bisschen dort, dann sehr missbräuchliche Beziehung gehabt, dort wieder sehr viel Geld verloren. Also es ist sehr kompliziert gewesen. Dann ist noch dort, wo ich gewohnt habe, also ist alles abgebrannt und ich habe alles verloren. Und dann habe ich einfach irgendwie so gefunden, so, mir lange jetzt, ich gehe auf Rom, einfach so, habe ich gefunden. Und ich habe dann wirklich so meine Katze gepackt und meine Handtasche, die ich noch hatte, und meine Topfpflanze, die noch im Garten war, und bin auf Rom gefahren, ohne irgendwie jemanden zu kennen und so.
Wie alt bist du dort gewesen, wo du das gemacht hast?
20 etwa.
Wow.
Ja. Und dann habe ich dort in einem Restaurant gearbeitet. Und ich glaube, also dann haben wir die Sprache beigebracht. Ich glaube, was dort sehr wichtig ist, ich habe mega viel Selbstwirksamkeit erfahren. Also ich bin allein gewesen, aber mir hat auch niemand mehr etwas gemacht. Also ich habe wie meinen Frieden gehabt quasi. Also ich war in der Wohnung gewesen, auf der Klingel ist ich und meine Katze sind dort drauf gestanden. und das
also
ist
kurz, das nimmt mich an den Mund. Also deine Katze...
Ja.
Ich bin eng auf dem Klingelschild.
Ja.
Als Katze, oder?
Ihr Name, ja.
Der Name von der Katze.
Und so eine Karikatur, ja.
Ich bin wahnsinnig froh, dass meine Katze keinen Podcast hört, weil sonst hat sie wahrscheinlich eine Anspruchshaltung, ja, wenn ich dann wieder heimkomme. Weil nein, du wirst nicht auf dem Klingelschild stehen. Gut.
Genau.
Ja, sehr viel Selbstwirksamkeit erlebt.
Ja. Ja, und eben, jetzt bin ich ja trotzdem mit der Katze stehen geblieben.
Ist voll okay, ich kann auch länger bei Katzen stehen bleiben.
Ich kann auch über Katzen reden. Jetzt hat eine sehr das lustige Katzengeschichte.
aber genau, und dann habe ich wie, per Zufall habe ich dort irgendwie mal so, bin ich Spaziergang gesehen, dass es eine Schweizer Schule in Rom gibt. Und dann habe ich dort nachher quasi die Matur nachgeholt. Genau, es war wirklich so ein Zufall.
Wie hast du das finanziert?
Also ich habe wie einen Beitrag von meinen Eltern.
Schweizer Schule tönt für mich eben schon per se nach, man muss dort sehr viel Geld zahlen. Vielleicht ist das ein völlig blödes Vorurteil.
Es sind schon Schulkosten angefallen, aber ich glaube, sind es vielleicht 3'000 pro Jahr oder so.
Aber das finde ich jetzt schon fast günstig, was sich da in meinem Kopf aufgebaut hat.
Für mich ist das viel, aber
ja, klar, es kommen viel.
Lebensunterhaltskosten dazu und alles. Ja, nein, also ich habe halt weiterhin geschafft, einen Beitrag von meinen Eltern gehabt und die ganze Sommerferien halt auch geschafft.
Oh, wow.
Aber es ist dann wie, also es ist irgendwie so ein Restaurant und dann plötzlich von Restaurant zu Nahhilfe und das ist irgendwie ein bisschen besser machbar gewesen, so. Genau, aber dann habe ich jetzt das Gymi nachgeholt und dann bin ich dann zurück in die Schweiz gekommen und habe angefangen zu studieren. Hm. Aber eben, es ist wie, also eben, ist jetzt auch also, relativ lang gegangen, um das zu erklären, aber kurz für wie lang der Weg eigentlich war. Also, es sind auch sehr viele Zufälle gewesen, irgendwie. Und in der Schweiz habe ich eben auch das Gymi angefangen und dann habe ich aber nicht mehr, also ich bin dann wie an einen Klinikaufenthalt gehabt und dann haben sie mich nicht mehr aufnehmen und also, es ist wirklich sehr ein komplizierter Weg. Und ich sage immer, es hat mega viel mit Zufall zu tun, dass das irgendwie nachher so geklappt hat. Genau.
Warum ist dir das so wichtig zu sagen? Weil man sonst das Gefühl haben, ja, das geht ja für alle Kerle. So.
Ja, genau. Also, eben heisst es ja, wenn man nur will, dann kann man und so. Aber also, das stimmt nicht. Oder? Also, ich glaube, man kann sich so fest anstrengen, wie man will. Aber es gibt Strukturen und die sind, ja.
Es gibt auch einen Tagi-Artikel, wo da deine Geschichte auch beschreibt. Wir tun die Shownotes, also verlinken. Und was ja da schnell passiert, ist ja, also wir haben am Anfang so eingeführt, wir gehen mit dem eigenen Thema auch in die Arbeit oder also in die Aufklärungsarbeit und das verbindet uns drei. Mhm. Und was Mara und ich ja gut kennen, ist dann so, dass eben, wie sie jetzt ein bisschen antönt, dann so ein bisschen vom Sockel gestellt werden. So, ja, eben musst halt einfach genug stark sein. Oder also so ein bisschen die Heldinnen. Oder der Mythos dann. Oder wo, wenn man jetzt das hört, oder? Man kann nur erahnen, wie viel Kraft dich das gekostet hat. Und gleichzeitig eben dann das Benennen von dem Strukturellen, dass es eben nicht so sollte sein, dass es von Zufall abhängt. Also, das ist etwas, was mich auch extrem beschäftigt in dem Bereich, wo ich mich engagiere, dass ich sage, mein Sohn hat ganz viel Vorteil, weil er mich als Mutter hat. Und das sollte nicht sein. Und ich möchte meine Arbeit dazu beitragen, dass es für alle die gleichen Bedingungen gibt.
Ja.
Geht dir das ähnlich oder was sind sonst auch Gründe, warum es dir so wichtig ist, das auch sichtbar zu machen und auch eben das, die strukturellen Komponenten zu benennen?
Also ich glaube, das ist wirklich das super zusammengefasst. Ich glaube, es geht halt wirklich um eine Systemkritik und nicht, wenn man es halt irgendwie so als individuelle Geschichte darstellt, dann macht man das Gegenteil. Dann sagt man wie so, ja, das ist schon gut, wenn man wirklich will, es geht schon. Also heim könnt schon auch eine Ausbildung machen. Und das ist einfach nicht der Fall. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie, ich meine, was man als Heimkind unglaublich oft hört, ist so der Resilienzbegriff. Du bist so resilient und so. Und ich finde das so schwierig, weil das ist eben so, man schiebt Verantwortung auf Person und findet, ja, die Person hat das jetzt super gemacht. Aber dass die Person das überhaupt hat müssen machen, sollte man eigentlich, also dass das nicht so hat sollen sein, sollte man eigentlich diskutieren. Und
auch, wie hoch der Preis ist dafür,
ja,
oder?
Absolut, weil ich glaube, eben, wenn man sagt resilient, dann sieht man immer das aussen. Dann sieht man, vielleicht irgendwie jemand in der Schule, das Kind hat gute Noten, es lacht und so. Aber ich weiß, man sieht dann nicht, wie es irgendwie sonst geht oder dass am Abend Albträume hat oder andere Probleme, sich irgendwie vielleicht emotional völlig abschottet. Also man sieht halt nur ein Teil, und ich glaube, was ich auch mega haben müssen lernen, ist dann so, wenn einem die ganze Zeit gesagt wird, ja, du bist resilient und so, dann ist das ja, also es sollte ja wie so ein Kompliment sein, und das heisst ja im Umkehrschluss dann auch so wie, ja, also das heisst, wenn ich Schwäche zeige oder so, dann ist das, also ist das etwas Negatives, und von dem werde ich unbedingt weg. Also das ist, also ich glaube, das hat auch so mit dem zu tun, also eben durch meine Geschichte habe ich auch wie so einen ganzen Prozess durchgemacht. Also früher habe ich das, hätte ich ganz anders geantwortet. Also ich weiss noch, wenn mir früher eine Kollegin angerufen hat und irgendwie am Heulen war wegen irgendetwas, habe ich einfach so für mich gedacht, ja, also reiss dich doch zusammen, jetzt suchen wir eine Lösung und so. Und es war für mich einfach so, also wie kann man jetzt Zeit irgendwie verschwenden und heulen, man muss jetzt etwas machen, es bringt eh nichts. Und auch, weil ich das auch so verinnerlicht habe und weil ich das auch gar nicht haben dürfen. Und das war dann schon ein ganzer Weg gewesen, mit langer Therapie und das auch reflektieren und so, dass man, also ja, dass ich das überhaupt verstanden habe, woher das kommt. Und also darum habe ich gesagt, es kommt wie, ich glaube, für mich eben von dem Resilienzbegriff, dass also man wird quasi, einem wird gesagt, eben, man ist so stark, man ist resilient, man findet selber Lösungen. Also es ist wie so, es ist für mich extrem problematisch in vieler Hinsicht. Auch zum Hilfe holen. Also, wenn einem irgendwie gesagt wird, man ist resilient und das ist super und das ist etwas, was gesellschaftlich irgendwie belohnt wird, dann sucht man sich ja nicht Hilfe, oder?
Ja, und es ist ja wie so, einerseits kann es ja, also ich glaube, man kann Resilienz auf eine gewisse Art und Weise trainieren. Und andererseits ist es aber ja eben auch von Zufall abhängig, so wie du, wie du ja auch gesagt hast. Ich meine, es ist von Zufall auch abhängig, ob ich eine Bezugsperson finde, die mich stärkt, zum Beispiel, oder so, wie du es erlebt hast. Und eben gleichzeitig macht es nicht die strukturellen Hindernisse weg, oder? Also, und was ja dort vor allem das Thema ist, dass es einfach nicht für alle die gleichen Chancen gibt. Oder? Ja, also, dass ja dann wie, du kannst ja noch so resilient sein, quasi. Und man kann ja noch so sagen, ja, es ist gut, das zu trainieren, aber es macht einfach nicht die Chancenungerechtigkeit weg. Und und was ich auch spannend finde, also, weil ich kenne das, was du sagst, eben das, auch was Sarah gesagt hat. Also, so, du bist halt so eine starke Frau und dass du alles stemmst. Und es gibt Menschen, die mir das sagen, was mir viel bedeutet. Also ich hatte so ein Erlebnis gehabt, auch im Dezember mit einem guten Freund, der so zu mir gekommen ist und jetzt auch Therapiearbeit macht und viel bei sich erkannt hat. Und er mir so wirklich so aufrichtig gesagt hat, hey, ich glaube, ich habe dir das noch nie gesagt, aber ich sehe, was du stemmst. Das war für mich ein mega schöner Moment gewesen. Das meine ich nicht. Aber ich meine so, dass eben so die Heldinnen-Geschichten. Und dort denke ich, wie... Eben, es ist das, was du auch gesagt hast, so, ja, aber man sieht ja nicht, wie viel Kraft das es kostet hat hinten dran. Und vor allem jetzt auch mit dem Älterwerden. Ich werde jetzt 45, also älter, aber mittelalterlich. Hey, ich merke es im Fall schon. Also weißt du, ich merke die 20 Jahre auch jetzt langsam von, und es ist nicht einfach geschenkt, dass man das bewältigt hat. Und dass es, es kostet auch viel.
Ja, ich denke, gerade im Bildungskontext, also du hast, ich finde das super, du hast irgendwie, was hast du gesagt, jetzt habe ich es nicht mehr genau präsent, aber ich glaube, Gerechtigkeit hast du gesagt und mega viel meinen ja so im Bildungskontext ja Gleichbehandlung, oder? Also wir machen alle die gleiche Prüfung, also haben alle die gleichen Chancen, aber wir starten ja unterschiedliche Positionen. Also es gibt so ein berühmtes Bild, wo ich mega gerne habe, wo irgendwie so ein Affe, ein Elefant, ein Fisch oder so
kennt. Ist das Bilderbuch? Das ist ein cooles Bilderbuch.
Ja, also ja. Ich kenne das Bilderbuch nicht, aber einfach so das Bild. Okay, cool.
Ich muss gerade schauen, vielleicht können wir es nachher auch in die Show.
Das ist ein wahnsinnig tolles Bilderbuch. Ja.
Genau, aber auf jeden Fall für die Leute, die zulassen, also ich hoffe, wir meinen es gleich, aber ich glaube schon von vorne Blick her. Und dann sagt quasi ja, also jetzt so ein Baum nebendran und dann sagt die Person, die dort ist, so, also ja, jetzt damit all die gleichen Chancen haben, ist Prüfungsaufgabe für alle gleich, alle müssen auf den Baum klettern. Und es ist natürlich klar, oder, dass ein Elefant schlechter auf den Baum klettern kann als ein Affe, oder? Und ich finde das zum Beispiel sehr spannend, wenn man das so auf den Bereich zum Beispiel Neurodivergenz denkt, oder? Weil es geht ja darum, ein Elefant kann dafür etwas anderes gut, oder? Das ist einfach es geht ja nicht darum, um irgendwie jetzt für den Elefant das einfacher zu machen. Es geht darum, dass die Aufgabe, die gegeben wird, auf irgendwie jetzt auf einen Affe ausgerichtet ist und nicht irgendwie auf einen Elefant. Und ich tue das Bild eben an mich gerne noch erweitern. Gerade wenn man an Care-Leaverinnen denkt oder an Klassismus oder an andere Sachen, die Benachteiligungen geben im Bildungskontext, also ich weiß nicht, dann gibt es halt vielleicht jemanden, wo, ich weiß nicht, das Äffli hat vielleicht noch super Schuhe an dann hat es dafür irgendwie, ich weiß nicht, ein Fisch kann jetzt schlecht einen Rucksack anhaben, ihr wisst, was ich meine, hat vielleicht noch etwas zusätzlich zum Tragen und vielleicht hat dann jemand dafür noch Leitern, oder? Und es sind einfach so, wir starten nicht am gleichen Punkt. Und Leistung ist nicht neutral, wenn man verschiedene Ausgangspunkte hat und das vergisst man so oft. Und eben, du hast vorhin den Tagi-Artikel erwähnt, also sorry, du bist es. was ich sehr schön gefunden habe, ist, dass so viele Nachrichten gekommen sind von Leuten, die, also eben zum einen Sensibilisierung für Care-Leaverinnen, das ist mega wichtig, aber zum anderen mega viele Leute, die gesagt haben, hey, ich bin im Bildungssystem auch nicht gesehen worden. Und es passiert so schnell. Und ich glaube halt, es gibt also Extremfälle, eben zum Beispiel bei Care-Leaverinnen, die extreme Benachteiligungen erfahren, aber die zeigen, man kann dann Sachen im System aufzeigen, wo auch anderen Leuten, anderen Personen quasi ein Nachteil ist. Also es ist ein System, das eigentlich für sehr wenig funktioniert, muss man sagen.
Das finde ich mega spannend. Können wir kurz da bei dem Thema auch bleiben? Weil es ist auch etwas, was dich eben auch in deinem Engagement sehr antreibt, ist der Bildungssektor. Und eben, man hört, du hast einen akademischen Weg eingeschlagen. Dort gibt es eben auch keine verlässliche Zahl, aber man sagt eben so ein bisschen 1-3% der Care-Leaver gehen in einen akademischen Weg. Und eben, es gibt auch noch ganz viele andere Menschen, die dort Diskriminierung oder Benachteiligung erleben. Wo jetzt eben auch in dem Tagi-Artikel dann in den Kommentaren auch sehr sichtbar geworden ist. Magst du jetzt aus deiner Perspektive, und eben du bist ja auch in Gremien, an der Hochschule oder an der Uni, gell, wo du dich einsetzt für mehr Bildungs- oder gerechtere Bildungschancen, magst du da noch ein bisschen mehr ausführen? Also was sind das so für Barrieren, die man erlebt? Also du hast jetzt wie gesagt, ja, es wäre dann gut, wenn zum Beispiel, weiss nicht, eben das Tier hätte noch eine Leiter oder so. Aber von was konkret reden wir jetzt? Also es gibt ja auch so ein bisschen die Kritik an den Noten, oder? Dass man immer sagt, so eben Noten, also eben alle haben die gleichen Prüfungen und das heisst, alle haben die gleichen Möglichkeiten. Aber das stimmt ja nicht, weil die einen haben Eltern, die vielleicht mit ihnen gelernt haben, ja, haben Deutsch als Muttersprache, wenn die Prüfung in Deutsch ist und so weiter. Ja. Magst du da ein bisschen erzählen?
Das ist natürlich eine endlose Diskussion. Also ich glaube, das, was mir einfach vor allem wichtig ist, zum hervorheben, dass Gleichbehandlung nicht Gerechtigkeit ist. Aber es ist natürlich extrem komplex, oder? Also ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass ein Bildungssystem individueller werden könnte. Also jetzt nicht nur für Care-Leaverinnen, sondern allgemein. Und halt nicht defizitorientiert, oder? Also ja, also immer noch sehr klassisch mit irgendwie wir sitzen alle und jemand steht vorne und also natürlich, also es gibt viele Variationen und so und aber ich meine mehr, also ich weiß nicht, zum Beispiel zum vielleicht den Kontext, wo ich besser habe von der Uni, ich weiß nicht, entweder schreiben wir dort irgendwie Arbeiten oder hat eine Prüfung, wo man Fragen beantwortet, aber das ist halt, das kommt wie einfach so einer bestimmten Personengruppe zu gut, wo auf das kann irgendwie, also wo in diesem Bereich leistungsstark ist. Also ich glaube, das, was mich so stört am Bildungssystem, es ist extrem schmal. Also eben das mit den Noten natürlich auch mal, also eben, es wäre eine endlose Diskussion. Aber es ist extrem schmal, was man lernt, also nicht inhaltlich, sondern mehr so, auch wie man es lernt und was dann, ja, wie man das kann zeigen. Aber ich weiss nicht so richtig, wo ansetzen.
Ich glaube, wenn ich so da jetzt von euch zuhöre, glaube ich, bräuchte es wahrscheinlich auch, macht das ja immer wieder stark für eine Care-Revolution, es bräuchte wahrscheinlich eine Bildungsrevolution. Es ist ja ein extrem komplexes Thema, weil es fängt ja auch oft schon an, bevor die Schule anfängt. Mhm. Also es heisst Chancengleichheit, oder? Also eben wie ein Kind zum Beispiel in den ersten Lebensjahren oder gross wird, was es für Bedingungen hat, spielt auch schon, oder? Also eine riesige Rolle, wie es nachher zum Beispiel die Schule startet. Mhm. Also das heisst auch, oder der Bereich von der, ja, bis in Kita oben, oder? Und da haben wir ja, jetzt weiss ich gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, also meine Sohn macht ja eine Lehre als Fachmannbetreuung. Und da habe ich mit irgendjemandem geschwätzt, wo gesagt hat, es gibt jetzt zum Beispiel, ich glaube, es ist auch wieder im Norden, wo zum Beispiel der Beruf von der eben Fachfrauen, Männer für Betreuung gleichgesetzt wird, der Gimmick-Lehre vom Lohn. Das ist spannend, oder? Das ist ein ganz anderer Ansatz, oder? Wo man sagt, ja, was ist denn wie wichtig, oder? Also, und da gibt es ja dann so viel drin hinein. Und ich fände es aber noch spannend zu erinnern, wie es so ein riesen Bereich ist. Und ich es eben schön finde, dass Mara dich das gefragt hat. Und ich aber auch verstehe, eben es ist, aber vielleicht, woran würdest du erkennen? Du bist in einem Verein. Oder? Wo ja sich engagiert. Vielleicht magst du auch noch sagen, wie der Verein heisst. Wir tun ihn auch. Darf man in die Show Notes tun?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Woran würdest du erkennen, dass sich wenigstens etwas wirklich verändert hat? Vielleicht einmal ein konkretes Beispiel. Weißt du, wo ein junger Mensch, wo eben aus der Pflegefamilie kommt oder aus einer Institution raus. Wie würde das so ganz konkret, weißt, aussehen, wie würde das laufen? Ich habe jetzt gehört, vielleicht Zeit, oder? Also nicht mit 18 würde schon enden, sondern?
Also eben 25, denke ich, ist, weil das Jugendstrafgesetz zum Beispiel geht bis 25, oder? Das wäre super, könnte man das analog haben. Es ist mega schwierig für mich, das irgendwie so sagen. Also,
ja, ich finde es aber eine spannende Frage, woran wir das erkennen, oder? Dass sich wirklich etwas verändert hat. Also eben, jetzt haben wir schon gehört, so ganz konkret, und ich glaube, da sind viele Kantone jetzt schon dran, eben, dass sie die Frist wie verlängern, oder dass bis 25 einfach Zeit hast. Ich kann zum Beispiel auch so die Utopie, dass auch Lehrling, also auch wenn du eine Lehre machst, du auch gleich, also wie bis 18 zum Beispiel Zeit hast, um auch nochmal zu schauen, stimmt das wirklich? Und ich denke immer in der Schweiz, wir müssen uns so früh teilweise, als wenn du eine Lehre machst, dann entscheiden. Und dass du zum Beispiel auch so lange so viele Ferien hast, wie die das Gymi machen. Oder es wäre auch so etwas. Also so, wenn wir jetzt einfach mal dürften wünschen oder träumen.
Ich finde es mega schwierig, auch weil ich würde jetzt wieder ganz anders antworten, weil ich glaube, ganz anders auch so überlege und so. Also ich hätte jetzt, aber nein, dass du...
Aber bitte bring deine andere Perspektive ein.
Nein, ich hätte jetzt wieder sehr rational argumentiert.
Ja, also, gern.
Einfach so, also einfach so wie wenn... Also für mich ist halt wie so, wenn man denkt, dass eben 1-3% von CareLeaverInnen eine höhere Ausbildung machen, dann zeigt das für mich offensichtlich, dass vor allem der Zugang zur Bildung extrem erschwert ist. Und entsprechend wäre für mich ein Zeichen, aber eben, das ist nicht die Antwort auf deine Frage, wenn die Zahlen steigen, wenn sich
doch, da... das ist eine Antwort, ja, auf jeden Fall. Und daran wirst du es erkennen.
Aber wie man das ändert, ist dann eben sehr komplex und ist auf vielen Ebenen, also müsste man es angehen. Ich glaube halt einfach, was schon auch immer wieder wichtig ist, zum sagen, also man sagt ja immer wieder so, in der Schweiz ist das Bildungssystem extrem durchlässig. Also was stimmt? Oder im Vergleich zu anderen Ländern und so. Und es hat sich sicher mega viel verbessert. Aber ich meine, also wenn man schaut, halt, wie viel... die können wir sonst auch in die Show Notes tun. Es gibt eine Studie, die wirklich zeigt, dass eigentlich, ich glaube, dreimal so viel... Kinder, Jugendliche, so Akademiker in einer Familie ein Studium machen. Und wenn man dann aber, also dann könnte man ja sagen, ja gut, und dann mit dem zweiten Bildungsweg, Passerelle und so weiter und so fort. Aber wenn man dann eben Leute, die 30 sind, befragt und schaut, wer hat mit 30 dann ein Studium absolviert, dann sind es doppelt so viele immer noch von Leuten, die aus AkademikerInnen-Familie sind. Also das haltet sich wie, es ist nicht so, als würde man das irgendwie...
Ja, mir kommt da auch etwas in den Sinn, weißt du. Du hast ja vorher auch gesagt, dass man wie aktiv abratet, auch in den Institutionen. Ja. Und ich meine, es hat ja damit zu tun, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kind wächst in einer akademischen Familie auf, dann ist ja wie ein akademisches Arbeiten ist ja eine Normalität. Also ist es ja wie so logisch, dass man dann das Kind auch bestärkt. Also kann dann natürlich auch eine Belastung sein für das Kind, aber das ist ein anderes Thema. Aber einfach, es ist ja dann wie so klar, gehst du so einen Weg. Und bei Lebensrealitäten jetzt wie bei CareLeaver ist es wie so klar, dass du nicht den Weg gehst. Und ich frage mich dort, wieso, also einerseits mal, weißt du, was sind ja das denn, was macht das auch mit einem selber, wenn man immer wieder hört, für was man nicht qualifiziert ist und für was schon. Das gibt ja dann einem selber schon so ein Bild von sich. Und das andere aber auch, dass es ja dann schon auch damit zusammenhängt, was für Menschen in der, also jetzt unterrichtet in der Primarschule und Oberstufe oder auch in den Institutionen arbeiten, was sie auch für eine Haltung haben zu ihren SchülerInnen oder zu ihren KlientInnen. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin dann in einer Klasse, also ich habe zum Beispiel eine Lehrperson gehabt, also bei mir hat man auch eher gesagt, nein, das schaffst du nicht mit der Matur. Ich habe es dann auch nicht geschafft, ich habe dann nachher einen anderen Weg gemacht. Aber es war so ein Lehrer, der mega engagiert war. Klar sind wir jetzt wieder bei den Zufällen und beim Individuellen, aber wenn es ja dann ganz viele Lehrpersonen sind Und vielleicht hören sie auch Lehrpersonen zu. Und
das hören uns garantiert Lehrpersonen zu.
Hören auch Fabes zu oder irgendwie Psychiatriepflegende, Heimmitarbeitende und so weiter. Dass es eben gleich möglich ist, etwas zu bewegen. Und wenn man dann dort immer wieder auch hört, nein, du schaffst das, nein, ich sehe, was du für Ressourcen hast, ich sehe und auch dir sollen die Wege offenstehen. Mhm. Ich glaube, das würde ja schon auch etwas verändern. Oder?
Ja, also eben, ich glaube, jede Person kann im Alltag etwas verändern. Es verändert immer etwas. Das ist ja genau das, was bei mir ausschlaggebend war. Aber eben, ich habe wie gezögert vorher mit der Antwort, weil eben mir ist schon wichtig, auch wie Systemkritik zu machen. Und ich finde schon, gerade jetzt, wo wir ein System haben, wo einfach gewisse Personen extrem benachteiligt sind, kann eine einzelne Person, eben engagierte Lehrerin oder so, einen extremen Unterschied machen. Das ist mega wichtig. Aber eben, das System, also da müsste sich extrem viel ändern. Ich finde das auch mega schwierig, so zum Denken. Und eben zum Beispiel, du hast vorher auch so geredet, bei der Akademikerinnenfamilie, dass eben die Eltern haben den Weg schon gemacht. Sie können sich das vorstellen, dann bei anderen, die nicht aus so einer Familie kommen, nicht. Eben, es ist wie so ein Faktor, ist aber vielleicht auch wirklich ein finanzieller Faktor, weil es ist auch oft so, oder, dass wenn man nicht in so einer Familie aufgewachsen ist, dann sind die Löhne auch tiefer. Übrigens, mir ist mega wichtig auch zu sagen, also es geht nicht irgendwie um eine Bewertung von Lehre oder Studium. Also ich meine, was man ja umgekehrt auch sieht, ist, dass Kinder in Akademikerinnenfamilien aufwachsen, die Lehre möchten machen und dann wie mit privater Nachhilfe und so jetzt irgendwie dazu gezwungen werden, irgendwie Studien zu machen. Das finde ich genauso falsch. Also einfach, dass man es, weil wir jetzt von Bildung reden, aber dass wir es auch noch irgendwie gesagt haben. Und eben dann der andere Aspekt, den du gesagt hast, dann wird dann die ganze Zeit gesagt, man kann nichts, das verinnerlicht man. Und es ist einfach wie so extrem vielschichtig und komplex. Und ich glaube, bei CareLeaverInnen jetzt sind das auch so viele Ebenen, die zusammenspielen, dass also keine finanziellen Möglichkeiten, die ganze Zeit auch wirklich Stigmatisierung erfahren, dann plötzlich allein sein, irgendwie Entwurzelung mehrmals. Also es ist einfach irgendwie so viel, also wo zusammenkommt.
Das mit der Stigmatisierung finde ich auch spannend, oder? Wir haben auch, also wir kennen uns ja schon ein bisschen, weil ich dich einmal interviewen für ein Porträt auch. Und dort dann auch, oder jetzt eben im Vorgespräch auch, hast du auch nochmal erwähnt, eben zum Beispiel so Stigma, wie wenn etwas geklaut worden ist irgendwo, dann ist man sofort die verdächtige Person.
Ja.
Wenn man in einem Heim lebt oder gelebt hat. Das hast du viel erlebt, so.
Ja, mega fest. Und man verhält sich dann auch entsprechend, oder? Also man rechtfertigt sich die ganze Zeit oder man kommt gar nicht in gewisse Situationen. Oder auch, was ich zum Beispiel noch weiss, in der Primarschule, es ist einfach mal von einer Lehrerin zurückgemuldet worden. Also ich habe mich für alles entschuldigt. Also mir ist ein Buch am Boden gefallen und ich habe mich beim Buch entschuldigt. Also es war wirklich so fest verinnerlicht gewesen. Das ist wirklich halt irgendwie einfach eine Stigmatisierung, wo man die ganze Zeit erfahrt und es wird einem auch nicht geglaubt. Und eben, ich glaube, das ist für so viele Personengruppen irgendwie der Fall. Es gibt in der Philosophie gibt es so einen Ausdruck epistemische Ungerechtigkeit und dort, also Epistemologie, das ist wie, das betrifft Wissen und Erkenntnis. Es gibt eigentlich wie so zwei Dimensionen. Und was das Wissen betrifft, also dass jemand aufgrund von sozialen Zuschreibungen weniger geglaubt wird, oder? Also, und das kann mit, also schon nur als Frau, oder? Wenn man einen Vortrag hält, zum Beispiel, wird man weniger ernst genommen als vielleicht eine männlich gelesene Person. Oder eben als CareLeaverin, wenn irgendwie etwas passiert, dann ist man irgendwie als erstes irgendwie eine Verdachtsperson. Also es ist ganz, oder ich glaube, also unser ganzer soziale Raum ist ja kodiert. Oder? Also ich meine, irgendwelche Kontrollen macht man wahrscheinlich nicht in der ersten Klasse vom Zug. Also das kann man auch mal machen, in der ersten Klasse im Zug einsteigen und schauen, man bekommt andere Blick, weder wenn man irgendwie mit Trainerhosen irgendwie im Zug ist. Und, oder? Also es ist wie...
Das ist mega spannend. Ich habe gerade ein Kollektiv gewesen oder so, wo irgendwie so einen Versuch gemacht hat, wie sich die Frau gekleidet hat und ob ihr dann geholfen worden ist oder nicht. Mhm. Und es hat einen Unterschied gemacht, was sie angehört hat.
Ich habe meinen Sohn gestern zum Arzt begleitet. Der ist 18. Eben, wenn er CareLeaver wäre, dann würde er gar nicht mehr begleitet werden. Und zwar habe ich ihn begleitet, weil ich gemerkt habe, dass er bei der Arztbesuch vorher nicht ernst genommen worden ist. Einfach, weil er jung ist halt noch. Nicht, weil er es nicht gut macht und so, aber... Und er hat mir dann wirklich auch bestätigt und hat gesagt, «Ah, Mama, danke, findest du jetzt super gewesen, weil eigentlich wollte er gar nicht mehr, dass ich so mitkomme.» Und das ist ja auch so ein kleines Beispiel. Und ich finde es mega spannend, was du beschreibst in dem Sinne.
Das ist ein super Beispiel. Und ich glaube, es ist eben immer, wo Machtsymmetrien sind, oder? Beim Doktor quasi. Also auch zum Beispiel bei Leuten, die zum Beispiel ein Drogenproblem haben. Wenn jemand irgendwie mit einer Alkoholfahne reinläuft, dann wird die Person nicht ernst genommen. Dann wird gesagt, ja, es ist der Alkohol oder irgendetwas. Also dann wird quasi, das ist das, was ich gemeint habe mit epistemischer Ungerechtigkeit, dann sagt die Person etwas, aber das Wissen zählt weniger. Also es geht darum, dass Wissen Macht ist und wie das miteinander verknüpft ist. Und umgekehrt eben auch, Mara, was du vorher gesagt hast, es ist eben so wie zirkulär, weil die Begriffe, die wir haben oder eben nicht haben, um unsere Realität zu beschreiben, die wird auch von einer gewissen Personengruppe gemacht. Darum ist auch Austausch mega wichtig. Also zum Beispiel, wir haben ein Vernetzungstreffen bei uns im Verein und dann sitzt man an einem Tisch und dann erzählt man etwas und sagt, ah ja, voll. Und man muss gar nicht erklären. Und dann kann man wie so ein Beispiel, dann sieht man, wie, das ist nicht einfach eine individuelle Erfahrung, sondern es geht uns allen, und dann kann man einen Namen dafür finden. Auch in der feministischen Theorie ist das mega, mega das Ding. Also zum Beispiel postpartale Depression, also, oder sexuelle Belästigung. Ich meine, wo man noch keinen Begriff dafür hatte. Also zum Beispiel eine Frau nach der Geburt. Also ich meine, das ist ja so. Also ich bin selber an kein Kind, aber von dem, was ich so weiss, einfach das. Also es ist ja wie so das Narrativ, das schönste Glück, das Mutterglück und so. Und dass nachher aber auch eine Depression kann kommen. Wenn man das irgendwie, also wir haben jetzt einen Begriff dafür und so weiter, aber bevor man das gewusst hat, hat man vielleicht gesagt, ja, reiss dich zusammen und so weiter und so fort. Und auch bei uns, oder zum Beispiel schon nur der Begriff Care-Liebe, das ist mega wichtig, dass man sich kann wie zuordnen und wissen, oder uns geht es allen irgendwie ähnlich, aber mega oft wissen zum Beispiel Care-Lieberinnen gar nicht, dass sie Care-Lieber sind. Also, oder? Und das geht darum, dass man hat dann wie auch Begriff nicht, um die Realität irgendwie von sich beschreiben, weil, ja.
Das ist wahnsinnig wichtig, was du sagst, oder? Das Wort für etwas zu haben, also für ein Erleben Wort finden, hat eine Wirkung von Erlaubnis auch. Und es verbindet. Also ich merke das auch immer wieder in meiner Arbeit, wenn ich mit einem Thema zu tun habe, wo dann die Person zum Beispiel sagt, ja, ich bin so blöd, ich bringe das irgendwie nicht an und jetzt habe ich immer noch irgendwie Schamgefühl. Ja? Wenn ich dann kann das benennen und sagen, weißt, das spürst du jetzt gerade so, aber es ist mir mega wichtig zu sagen, dass das strukturelle Einfluss, oder dass das der Grund ist dafür. Also das heisst, die Scham zum Beispiel, die eine Frau empfindet, wenn sie einen Übergriff erlebt, das ist ein kollektives Gefühl.
Genau, ja.
Und dass man das könnte benennen, das gibt eine unglaubliche Kraft dann auch drinnen, oder? Also das Wörter, und ich finde das wichtig auch, um da noch mehr sensibilisieren, weil manchmal hört man ja so Stimmen, ja, braucht es jetzt für das auch noch ein Wort? Oder, ah, das sind jetzt so die Modebegriffe. Ah, kann man nicht einfach sagen, so und so. Früher hat man so und so gesagt. Und ich erlebe mit allem, was mich bewegt, also in dem Sinne, meinem persönlichen Erlebnis, aber auch in meiner Arbeit, dass die Begriffe zu haben und dann eben zu merken, es ist nicht individuell. Also natürlich erleben wir es individuell, aber es gibt strukturelle Ursachen, ist extrem entlastend, oder? Weil man hat es plötzlich, merkt man, aha.
Absolut, das ist auch so, nein, sag du, das Beispiel, das du am Anfang auch gesagt hast, oder wir haben beide genickt und können irgendwie das, und ich glaube, weil wir auch uns schon viel Gedanken gemacht haben, aber ich glaube, es ist so wichtig, den Austausch zu haben. Und ich meine, dass du dich nachher kritisiert hast und denkst, jetzt habe ich zu viel gemacht und so, das ist ja auch wieder, und das Gefühl kommt davon, weil man eigentlich gelernt hat, das dürfen wir nicht, oder? Also, das ist wie, ja.
Ich sage dort immer, genau, ich will zwei Sachen zu dem sagen, was ich gesagt habe. Das eine ist, sage jetzt zuerst, ist, mir zum Beispiel von Franziska Schutzbach das Buch «Die Erschöpfung der Frauen», auch wenn es jetzt schon, also fast schon ein bisschen älter ist, es ja nicht, sie hat ja dann nochmal eins nachgeschrieben, wo auch wo um Verbundenheit geht unter Frauen, wo auch wahnsinnig gut ist. Aber ich kann auch das Buch «Erschöpfung der Frauen» mega empfehlen, um eine Sprache zu finden für das, was man individuell empfindet, wo sie eben feministisch auch wissenschaftlich untersucht hat und das sehr zugänglich dann auch beschreibt. Und eigentlich das, was wir jetzt auch hier besprechen, oder? Manchmal ist es ja dann auch nur ein diffuses Gefühl, oder eben, man hat die Erschöpfung von, man erreicht nicht das, was man eigentlich doch aufgrund von dem, was man leistet, doch eigentlich das Gefühl hat, die müsste doch jetzt kommen. Und es passiert immer wieder etwas. Am Schluss ist man so erschöpft. Und jetzt da einfach in Bezug auf Frauen hat sie das geschrieben. Und sie erwähnt dort aber natürlich auch, dass gewisse Frauen mehr erschöpft sind wie andere aufgrund von Mehrfachdiskriminierung oder eben von unterschiedlichen Voraussetzungen. Mhm. Eben jetzt eine junge Frau, die einen Teil von ihrer Jugend oder vielleicht sogar die ganze Kindheit auch schon im Heim verbracht hat, hat natürlich nachher noch viel grössere Erschöpfung als eine Frau, die mit privilegierten Verhältnissen aufgewachsen ist. Aber sogar sie spürt es ja. Also das ist wieso, und das finde ich, darum kann ich es mega empfehlen. Eben auch zum Wörter finden für das, was man empfindet. Und das andere weiss ich jetzt nicht mehr.
Das ist ein schöner Spannungsbogen, wo du da aufbaust.
Ich warte noch. Nein, das kommt mir dann schon wieder in den Sinn. Aber das ist ja auch ja. Der Podcast.
Bleibt eine offene Gestalt, sage ich immer wieder. Manchmal kommt es dann irgendwie, es kommt einem eigentlich meistens noch Sachen in den Sinn, die man noch hätte wollen sagen. Ich sage das auch immer unseren Gästen, gell? Das ist eine offene Gestalt. Und ich habe das auch Rainer gesagt. Und dann sage ich auch, und nachher kommt da noch ganz viel in den Sinn. Und eigentlich, vielleicht machen wir irgendwann einmal, dass wir einfach wieder die Leute oder die Gäste einladen, was sie alles auch noch haben wollen sagen. Was mir wichtig wäre, du hast vorhin gesagt, es gibt viele Care-Lieferinnen, die sich vielleicht auch nicht bewusst sind. Und manchmal ist es so, vielleicht hört uns jetzt gerade jemand zu, wo in dem Gespräch auch dank des Rainer ihren Worten erkennt, hey, das betrifft mich auch. Vielleicht hat sie es vorher schon bewusst gehabt, vielleicht nicht. Jetzt der Verein. Wäre das etwas, wo die Person sich dürfte melden?
Ja, absolut. Also eben, ich glaube,
wie heisst denn der Verein?
Care Lieber Schweiz.
Und das findet man, tun wir in die Show Notes, den Link.
Und das gibt es eigentlich also in vielen Regionen. Also wir sind das immer noch am Ausbauen. Aber eben, ich glaube, das Wertvollste finde ich wirklich, wir haben so ein Vernetzungstreffen und dort kann man einfach hingehen. Und meistens macht man irgendwie vorher etwas zusammen. Also, ich weiss nicht, man geht irgendwie. Man hat zum Beispiel einen Bastelnachmittag oder man geht ins Alpamare oder man geht Kerzen ziehen oder irgendetwas. Und dann tut man noch zusammen das Nachtessen. Und das ist auch immer also vom Verein gezahlt. Also, wir tun auch Tickets quasi rückerstatten, das Essen und alles. Wir wollen einfach wirklich einen Raum für Austausch schaffen. Genau, und da können wirklich alle Care-Lieferinnen kommen. Soll ich die Definition nochmal wiederholen? Oder eigentlich könnte man es eben vielleicht nochmal zu...
Wir tun es im Beschreib vom Podcast auch nochmal drin. Ist übrigens in den Sinn gekommen, was ich noch wollte.
Ja, darf ich noch kurz, einfach zum da abschliessen, darf sich auch jemand melden, der schon älter ist, der aber erst jetzt Bewusstsein hat entwickelt?
Das wollte ich jetzt eben gerade sagen, auch noch, eben, wie du sagst, es kommt einem, ich habe alles noch in den Sinn. Am Anfang mal, das, wo du gesagt hast, Care Lieber. Eben, eigentlich ist es ja wie so die Phase von 18, oder? Wo man dann, aber für uns, also das ist wie so ein Fachbegriff, aber für uns sind Care Lieberinnen immer Care Lieberinnen, egal wie alt.
Okay.
Weil eben, wir sagen, das ist mir mega, es geht wie so um eine gemeinsame Erfahrung, oder? Man kennt ein institutionelles Setting, hat dort Sachen erlebt. Man teilt auch oft viele Erfahrungen, die man sonst gemacht hat. Also es geht wie nicht darum, um ein spezifisches Alter, sondern ja.
Okay. Und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich möchte die Arbeit unterstützen, kann man für den Verein spenden oder wie kann man sonst unterstützen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch auf der Webseite, wenn man das in den Shownotes tun könnte. Genau, gibt's. Kann man twinten. Und
Mara, was ist da noch in den Sinn gekommen?
Verbundenheit. Weil nämlich vorher haben wir über das geredet, eben einerseits über die Sprache und andererseits, wie wichtig dass es ist, sich zu verbinden mit anderen. Und das hast du jetzt auch mit dem Verein auch gerade nochmal können, dem Raum geben. Und das wollte ich noch sagen, weil ich finde, das ist auch das, was ich ja mit der Sarah auch in dem Podcast erlebe und was wir auch in dem Podcast immer wieder weitergeben, oder? Dass man sich untereinander auch verbindet und dass man einander zulässt und eben auch, wir haben doch auch beim Vorgespräch so ein bisschen auch nochmal über unsere Kinder geredet und eben, dass man auch zusammen manchmal kann sich empören, oder? Oder zusammen kann einfach die Gefühle annehmen, die man halt hat in dieser Situation. Und ich glaube, es gibt gewisse Menschen, die das können, obwohl sie nicht erlebt haben, was die Person gegenüber erlebt hat. Aber am meisten können es natürlich auch die, die wissen, von was man redet und die auch durch so Situationen, durch so Krisen, durch so strukturelle Benachteiligung gegangen sind oder was auch immer das Thema dann ist, muss ja nicht immer das sein. Aber das wollte ich noch sagen, dass das schon auch etwas ist, was ich auch noch ein bisschen will, auch jetzt noch am Anfang des Jahres so in den Podcast-Universum aussenden. So, dass es einfach mega gut tut, miteinander über das zu reden, was man erlebt und Anteil zu nehmen und auch mal halt gar nicht immer die Lösung parat hat und gerade eben kann sagen, ja, mach doch jetzt mal das und dann geht es besser, sondern einfach so, hey, nein, es ist jetzt einfach auch einfach ungerecht, oder? Das ist mir noch in Sinn.
Wie, als ob es scripted ist, Mara. Als ob es scripted wäre, dass es dir nicht mehr in den Sinn kommt und jetzt kommt es dir wieder in den Sinn, wie du gibst mir die schönste Überleitung für meinen Gedanken aus dem Coaching, aus meiner Arbeit. Ich möchte zwei, also ein Gedanke ist mir gekommen, wo Zeraina gesagt hat, eben, es ist, Gleichbehandlung ist nicht Gerechtigkeit, beziehungsweise, oder man sieht ja voneinander, wenn wir eine Wohnung wären, nur den Balkon, he, oft. Und der ist häufig geschmückt. Und es ist noch gut, das Bewusstsein zu haben, dass die Räume von einem Menschen sehr unterschiedlich können sie und auch der Keller und vielleicht noch die Abstellkammer. Und ich sage immer wieder, ja komm, wir zeigen uns unsere Wohnungen und dann sind wir bei dem Verbindenden, wo Mara gesagt hat, wo eben auch möglich wird, dank Menschen jetzt wie das Arena, die sagen, ja, ich gehe mit meiner Geschichte raus, weil das löst dann in anderen Menschen aus, ich darf auch darüber reden. Und man kann sich verbinden, man kann sich vernetzen. Das ist auch etwas, was wir erleben, wenn wir etwas sichtbar machen, hörbar, lesbar, dass dann andere Menschen vielleicht schreiben, ich fühle mich weniger allein. Danke, dass du es aussprichst. Danke, dass du es sichtbar machst. Und was ich glaube, bei all diesen Themen, die uns Menschen so wahnsinnig verletzbar machen, wo eben ganz viel auch Schmerz drin ist, eben Zeraina hat gesagt, ja, resilient, ja, aber was ist denn der Preis? Ich gebe Workshops zum Thema Resilienz und da ist es mir immer unglaublich wichtig, über das zu reden. Auch über eben die Verletzlichkeit von uns Menschen und dass wir das von außen nicht sehen. Das hat der Mensch schon alles an emotionalen Prozessen bewältigen müssen, dass er vielleicht dort steht, wo er ist. Und ich glaube, was wir uns könnten, das so ein bisschen rausnehmen, auch jetzt aus dieser Geschichte, oder wir haben jetzt wieder eine Stunde, wie ich habe wirklich wenig gewusst über diese Lebensrealität. Und dann ja einfach einmal das einfach annehmen und nicht gerade eine Lösung haben. Also dann, wenn ihr von jemandem etwas hört, wo vielleicht eben Verletzbarkeit zeigt oder vielleicht sogar bei euch selber spürt, versucht einmal eine Übung zu machen, von, ich sage dem, den Raum heben und einfach mal annehmen. Also es darf einfach mal sein. Es braucht nicht gerade eine Lösung. Es braucht nicht gerade irgendwie eine Handlung, sondern es darf einfach mal sein und man darf es heben. Und wenn es dir gerade so geht, dass du nicht so viele Verletzungen hast in deinem Leben, dann versuch für andere den Raum zu sein. Und wenn du Verletzungen spürst bei dir, dann such den Ort, wo du den Raum findest, wo eben das Innehalten und die Achtsamkeit da ist von man darf einfach einmal das heben. Und für mich, mich hat heute Morgen jemand gefragt, ja, aber wie hast denn du das gemacht? Es ist so schwierig, eine Mutter von einem Kind mit einer chronischen Erkrankung, die ein kleines Kind hat. Und für mich ist zum Beispiel etwas, was mir wahnsinnig hilft bis heute, ist, dass es eben einfach mal darf sein. Mhm. Also, dass ich darf immer wieder wahnsinnig traurig sein, dass ich darf hässig sein, dass ich darf alle Verletzungen haben und die nicht müssen weg. Mhm. Und ich glaube, es ist etwas Unschwieriges für uns Menschen, weil wir wollen schnell alles wieder gut haben. Wir haben auch schon ein paar Mal über das geredet. Aber ich möchte das also so ein bisschen aus dem Gespräch, aus meiner Arbeit geben. Vielleicht einfach mehr, manchmal ist das mehr, also manchmal ist wirklich weniger mehr in dem Bereich. Mara, hast du einen Buchtipp?
Hey, merci vielmals aber für den Coaching-Hack, sagst du dem, gell?
Ich weiss nicht, ob es ein Hack ist, es ist vielleicht mehr ein Gedanke.
Nein, also ich sage das ja immer wieder, aber ich sage es jetzt auch, weil mir hilft das mega fest, was Zora mich für Anregungen auch noch zum Schluss mitgibt. Oder auch im Gespräch. Und ich trage das im Fall wirklich auch fest in mein Privates und weiter, will ich einfach noch sagen. Wir haben schon mehrere Buchtipps gehabt. Zum Abschluss möchte ich aber noch «Why We Matter» von der Emilia Rack empfehlen. Es ist erschienen im ATB-Verlag. Ich glaube, ich habe schon öfters Emilia Rack zitiert. Sie ist Politwissenschaftlerin. Und sie erklärt in dem Buch eben sehr, also ich finde es sehr verständlich, was Intersektionalität ist. Das heisst, wie Diskriminierungsformen zusammenhängen. Und eben, wer mehr oder weniger Chancen hat durch das, wer wie gelesen wird, wem wird was zutraut und wer geht welchen Weg oder eben wer ist mehr oder weniger erschöpft. Und das kann ich sehr empfehlen. Wir sind schon fast am Schluss. Wir haben ja noch unsere Karten für unsere Gästinnen. Magst du auch eine ziehen?
Und wenn dir sie nicht entspricht, ja, dann darfst du einfach eine andere ziehen.
Welches Lied bringt dich sofort zum Tanzen und Lachen? Ich finde es schwierig zu sagen, aber...
Vielleicht auch welcher Musikstil.
Genau, das wollte ich sagen. Also, was ich immer mache, wenn es mir schlecht geht, dann höre ich tatsächlich immer Disney-Musik. Ich finde das immer so super. Ich weiss auch nicht, dann ist irgendwie, kann man mitsingen und dann ist alles wieder so ein bisschen besser irgendwie. Genau.
Oh, ist das schön. Das Disney. Ich bin vor ein paar Wochen bin ich in Engadin, bin ich so von einem von den Orten, wo so die Vögel füttern kann. Weißt du, was einem so, ich hatte dann das irgendwie wirklich so ein Vögel auf der Hand gehabt. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass man immer wieder so als Kind doch sich das überlegt. Oder ich habe mir einfach überlegt, ich weiß nicht, ich habe mir einfach die Gedanken gemacht, wenn so plötzlich wieder Tierli anfangen zu singen.
Ja, oder Tierli können wir alles aufrufen.
Ja, ja, genau. Und dann die Musik. Ich finde, ich bin ja eh der Überzeugung, Musik ist die beste Medizin. Tanzen auch. Hilft fast immer. Und Disney ist eine gute Idee.
Was man aber schon auch muss sagen, was man schnell zum Anhängen, ist natürlich auch Disney dann auch wieder sehr das Narrativ.
Ich weiss.
Es kann alles schaffen, wenn man
ich weiss.
Vom Teller wäre schon zum Millionär.
Das ist dann immer dann auch mal ein Problem. Ja. Aber zum ab und zu mal hören, tut es eben trotzdem gut. Und die wären eben schon schön, die würden helfen abwaschen.
Ja, oder eben, die mit einem reden und singen.
Ja, das ist so ein grosser Bär, den man umarmen kann.
Da kommt mir noch gerade etwas in den Sinn und jetzt trage ich dann vielleicht im nächsten Podcast, Achtung Teaser, muss ich, es gibt nämlich auch Märchen, die mega toll sind und es gibt feministische Versionen davon. Vielleicht hören wir dann meine Tipps im nächsten Podcast.
Ja, oder? Wir tun es auch jetzt schon rein. Wir können ja, also weißt du, ich meine, kann man dann genug Buchtipps haben von der Mara? Nein, kann man nicht.
Nicht?
Nein.
Sehr gut.
Und weißt du, man kann bei diesen Shownotes endlos im Fall anhängen. Es ist im Fall wie kein Problem. Oh, gut.
Hey,
danke vielmals, Rainer, bist du da gewesen?
Danke vielmals.
Die Einladung und sehr tolles Gespräch. Danke.
Sehr, sehr tolles Gespräch. Danke vielmals.
Und danke euch da draussen, es ist die zweite Folge in diesem Jahr. Das Jahr ist noch frisch. Hebt euch Sorge.
Du dir auch.
Und danke, dass ihr euch zuhört. Und danke fürs Herzeln und Teilen und überhaupt. Ciao miteinander.
Tschüss miteinander.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.